Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der CDU-Politiker Friedrich Merz, einer der drei aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Zugeschaltet vom eigenen Schreibtisch hier zu uns ins Studio. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen, Herr Merz.
Lieber Herr Frenzel, ich grüße Sie auch.
Wir haben leider so ein kleines bisschen schlechte Leitungsqualität. Wir versuchen das gleich mal zu reparieren, Herr Merz. Heute ist ja der 4. Dezember, also eigentlich der Tag, an dem in Stuttgart der Parteitag hätte stattfinden sollen, der genau diese Entscheidung trifft, wer der neue CDU-Chef wird. Also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, lieber Herr Merz, so bis Mitte Januar. Geht's denn bei Ihnen noch oder gibt es da sowas wie ein Prinz-Charles-Syndrom, so das Dauerkandidatensein, das auch ermüdet?
Also nein, es geht natürlich noch. Wir hätten in der Tat vielleicht sogar in diesen Minuten gerade jetzt das Abstimmungsergebnis. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich am 15. und 16. Januar im nächsten Jahr, also gleich zu Beginn des neuen Jahres, den Parteitag abhalten. Und bis dahin werde ich nicht zum Prinz Charles machen.
Okay, also wir nutzen die Zeit produktiv im doppelten Sinne jetzt erstmal, um diese Leitung nochmal irgendwie ein bisschen zu putzen und sprechen dann darüber, was Sie vorhaben mit der CDU und in Folge dann auch mit Deutschland, wenn es denn so kommen sollte. Und natürlich stellen sich heute einmal mehr die Fragen, die uns alle betreffen. Reicht ein Corona-Lockdown-Light aus, um die Pandemie in den Griff zu kriegen? Das und mehr in einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Studio 9, der Tag mit Friedrich Merz. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Die große Frage, reicht der Lockdown light? Herr Merz, die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die nähren die Zweifel daran. Neuinfektionszahlen um die 20.000 pro Tag, über 400 Todesfälle, auch das ja sehr stabil leider. Sie sind im Moment in keiner politischen Verantwortung. Was rufen Sie denen zu, die es sind?
Ja, Herr Frenzel, das ist in der Tat eine ganz schwierige Situation. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die an den Maßnahmen zweifeln und jetzt greifen die Maßnahmen nicht und die Zweifel werden größer. Ich sage alle denen, mit denen ich spreche, haltet durch, bleibt besonnen, konsequent, plant auf längere Zeiträume und gibt den Menschen Klarheit, was wir in den nächsten Tagen und Wochen zu erwarten haben. Wir müssen da durch, es nützt alles nichts.
Aber Stichwort Klarheit, da gibt es jetzt zum Beispiel Aussagen wie die des CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Sachsen, der gerade sehr hohe Infektionszahlen hat in seinem Bundesland, der gesagt hat, wir haben dieses Virus unterschätzt, alle miteinander. Der Mann, der im Frühjahr selbst sagte, wir brauchen einen neuen Umgang mit der Pandemie, weg von den strengen Beschränkungen. Haben Sie den Eindruck, dass die handelnden Politiker da verantwortlich umgehen oder ist da auch hier und da zu viel Sprunghaftigkeit bei dem einen oder dem anderen?
Nein, Herr Frenzel, ich habe im Gegenteil sogar sehr großen Respekt davor. Und sehen Sie, was Michael Kretschmer zurzeit in Sachsen erlebt, ist das eine. In Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt ist es genau andersherum. Da gehen die Zahlen zurück und waren eigentlich immer, bis auf wenige Ausnahmen, sehr niedrig. Es ist eben in Deutschland ein höchst unterschiedliches Infektionsgeschehen zu beobachten. Und was wir doch alle einräumen müssen, wir haben keine Erfahrung damit, wir haben kein Drehbuch, wir haben kein Lehrbuch, wir haben keine Blaupause, wir haben kein Vorbild. So etwas ist eine völlig neue Erfahrung, auf die wir jetzt uns einstellen müssen und das eben leider von Woche zu Woche, von Monat zu Monat neu. Und ja, wir haben es wahrscheinlich alle unterschätzt, obwohl ich für mich sagen muss, ich war immer auf der Seite der Vorsichtigen, habe auch immer der Bundeskanzlerin auch öffentlich Unterstützung gegeben, zu sagen, es ist noch nicht vorbei und wir sehen es, es ist noch nicht vorbei.
Sie waren selbst infiziert, selbst erkrankt. Sie sagen, Sie waren immer auf der Seite der Vorsichtigen, aber Sie waren auch derjenige, der im November, in diesem November gesagt hat, im Tagesspiegel, es geht den Staat nichts an, wie ich Weihnachten feiere. War das eine verantwortungsvolle Aussage in diesem Zusammenhang?
Ja, Herr Frenzel, ja, ich habe das ausdrücklich bezogen auf Familien, auch im kleinen Rahmen von Familien und dass sich dort die Familien sehen können. Weihnachten ist für die meisten Familien das wichtigste Fest im ganzen Jahr. Manche Familien sehen sich ohnehin nur zu diesem Fest und dass sie dann auch verantwortungsvoll miteinander umgehen, Rücksicht aufeinander nehmen, davon gehe ich aus. Und ich hatte bei dieser Wortmeldung im Kopf und vor mir auch die Bemerkungen einiger SPD-Vertreter, die gesagt haben, dass man sogar in den privaten Haushalten kontrollieren darf. Das darf der Staat nicht. Und das war der Grund dafür, dass ich das so deutlich gesagt habe.
Okay. Ich hatte so eine kleine Vermutung, Herr Merz, dass da vielleicht auch so ein bisschen eine politische Idee und auch Strategie, wenn man so nennen will, dahinter stand, dass Sie signalisieren wollten an die vielen Menschen in Deutschland, die es ergibt, die da skeptisch gegenüber diesen Corona-Schutzmaßnahmen stehen, dass die dann auch erkennen können, der Friedrich Merz ist dann schon am ehesten mein Mann.
Ich nehme diejenigen, die das mit Skepsis begleiten, ganz einfach ernst. Nicht diejenigen, die da Reichsbürgerflaggen schwenken, aber diejenigen, die sich ernsthaft Sorgen machen um ihre Freiheit, um ihre Kinder, um den Beruf, um die Firmen, um die Gaststätten, um die Hotels. Man muss doch diejenigen, die Zweifel haben, gerade in einer Demokratie, ernst nehmen. Wir leben in einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft. Und dazu gehört, dass man auch diejenigen ernst nimmt, die vielleicht eine ganz abwegige Meinung haben. Aber diese Menschen haben keine abwegige Meinung, die haben Zweifel. Und diese Zweifel muss die Politik ausräumen.
Zweifel und Hoffnung, das würde ich gerne mit Ihnen ansprechen. Ganz viel Hoffnung liegt ja auf dem Impfstoff und den Impfstoffen, die gerade im Prinzip in der Pipeline sind, in Großbritannien sogar schon zugelassen. Da gibt es jetzt aber natürlich auch Zweifel, die sich da nähren. Wir haben heute unter anderem mit Steffen Raabe gesprochen. Der ist Vorstandsmitglied des Vereins Ärzte für individuelle Impfentscheidung, der davor warnt, zu viel Erwartung zu legen in den Impfstoff. Ich spiele ihn gerade mal ein.
Die Tierversuche, die gemacht wurden mit diesen Impfstoffkandidaten, ließen überhaupt nicht darauf schließen, dass die Übertragung von Geimpften auf andere Menschen vermindert würde. Und bei Menschen gibt es diese Erfahrung noch überhaupt nicht. Das war nicht die Frage der Impfstoffstudien. Diese Frage, ob das tatsächlich einen sozialen Aspekt hat, ob die berühmte Herdenimmunität durch diese Impfstoffe entsteht, die werden wir erst in vielen Jahren beantworten können.
Also eine Mahnung an der Stelle. Herr Merz, muss Politik da jetzt gutes Erwartungsmanagement machen, nach dem Motto, erwartet nicht zu viel?
Herr Frenzel, ich frage mal umgekehrt, was will uns Herr Raabe damit sagen? Will er damit sagen, dass wir die Impfstoffe jetzt nicht anwenden dürfen? Natürlich weiß jeder, dass die klinischen Tests, die normalerweise mit neuen Impfstoffen gemacht werden, Jahre dauern. Wollen wir jetzt die Hände in den Schoß legen und warten, bis die forschenden Unternehmen so weit sind, dass sie sagen, jetzt ist alles 100% sicher und jetzt können wir anfangen zu impfen, also im Jahr 2025?
Ich glaube, um ihn zu interpretieren, das ganze Gespräch kann man auch hören auf deutschlandfunkkultur.de. Herr Raabe sagt an der Stelle, seid an dieser Stelle auch schon offen und ehrlich, der Impfstoff hilft, aber er wird uns nicht die Normalität innerhalb weniger Wochen und Monate bringen, die wir uns wahrscheinlich alle erhoffen.
Innerhalb weniger Wochen ganz sicher nicht, und zwar ganz unabhängig davon, wie das jetzt eingeschätzt wird. Es wird Monate dauern. Es wird natürlich auch Menschen in Deutschland geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Dazu kann man sie auch nicht zwingen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Impfpflicht einführen sollten. Das würde ich nicht befürworten. Also wird es eine ganze Zeit dauern. Und das ist ja auch das, was die Bundesregierung, auch das, was die Bundeskanzlerin sagt. Wir werden bis weit in das nächste Jahr hinein mit diesem Virus umgehen müssen, lernen müssen, damit zu leben. Das wird ein schwieriger Anpassungsprozess.
Noch sind die Impfstoffe in der EU ja auch gar nicht zugelassen, anders als in Großbritannien. Da sind ist der erste Impfstoff, nämlich von BioNTech und Pfizer, zugelassen seit gestern. Ich spreche ja hier auch mit dem, sind Sie es eigentlich noch oder waren Sie es, Brexit-Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen?
Nein, das Mandat ist ausgelaufen, okay. Und das wäre im Übrigen auch nicht Gegenstand meiner Beratung der Landesregierung.
Aber nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, und diese Frage hat auch Klaus Reinhardt, der Bundesärztekammerpräsident, heute Morgen lautgestellt im Deutschlandfunk. Die europäische Behörde, die EU-Behörde, muss die nicht mit mehr Druck und Engagement sich daran machen, diese Zulassung jetzt zuzulassen? Oder sagen Sie, so habe ich Sie gerade verstanden, überstürzt es nicht?
Beides ist richtig, so schnell wie möglich und so sicher wie möglich die Zulassung zu erreichen. Und auf der Welt arbeiten ja nun sehr viele Unternehmen daran, einen zuverlässigen Impfstoff zu entwickeln. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann hat Russland schon vor einigen Wochen einen Impfstoff zugelassen und impft die Bevölkerung in Russland bereits. Amerika ist ebenfalls soweit, schon impfen zu können. Wir sind jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich soweit. Ja, und dann hoffen wir alle, dass es Erfolg hat. Sicher kann es niemand sagen, weder von den Herstellern noch von den Ärzten und schon gar nicht aus der Politik. Also noch einmal, es wird noch eine ganze Zeit lang dauern.
Ja, es bleibt auf jeden Fall ein Thema, die Corona-Pandemie. Wer auch immer neuer CDU-Chef wird, so viel steht fest. Und was es sonst zu sagen gibt über diesen Wettbewerb in der CDU, der ja auch ein Wettbewerb ums Kanzleramt ist, darum geht es gleich im Gespräch mit Friedrich Merz. heute wäre die Entscheidung gewesen, um den CDU-Parteivorsitz auf dem Parteitag der Christdemokraten in Stuttgart, der nicht stattfinden kann. Der Grund ist klar, Corona. Wir sind da in gewisser Weise Krisengewinnler, denn so hat Friedrich Merz, einer der drei aussichtsreichen Kandidaten, Zeit für unser Live-Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Merz, die Entscheidung fällt Mitte Januar. Ich weiß nicht, ob Sie schon die aktuelle Ausgabe der Zeit in der Hand halten?
Nein, hatte ich noch nicht. Ja. Kann ich mir heute noch besorgen, aber ich habe sie noch nicht gelesen.
Dann kann ich Ihnen mal verraten, was Sie da finden auf Seite 3. Da gibt es ein Zukunftsszenario, einen Rückblick aus der Perspektive des Jahres 2040. Und da liest man dann, Merz gewann den CDU-Vorsitz der CDU überraschend deutlich mit 80% der delegierten Stimmen. Und Sie werden dann in dem Szenario auch Kanzler. Also Sie können sich dann bedanken bei den Zeitkollegen.
Naja, ich lese erstmal den Artikel ganz zu Ende.
Okay.
Den Pferdefuß haben Sie jetzt wahrscheinlich nicht mit vorgelesen. Also danke jedenfalls mal für die Schlagzeile.
Gut, Pferdefuß kommt jetzt. Ist nämlich in der Tat nicht nur nett, der Text. Da steht dann zum Beispiel auch, dass dies, also diese Wahl, die Wende gewesen sei in Ihrem Leben. Ich zitiere mal. Eine Kränkung war wieder gut gemacht worden, sodass er sein Blick freier wurde, weg von ihm selbst, hin zur Wirklichkeit. Zitat Ende. In dem Szenario sind Sie dann der Kanzler, der ganz entschlossen, wie keiner zuvor, den Klimawandel anpackt. Wie nah ist das an der Realität?
Also zunächst einmal ehrt mich das, noch ein Motiv mehr, die Zeit von gestern heute zu kaufen. Aber Spaß beiseite, das ist ein sehr reales Szenario. Ich bin seit langer Zeit und je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr davon überzeugt, dass wir hier wirklich ganz intensiv etwas tun müssen, dass wir mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Ich sage auch immer, wir sind mit den Grünen und anderen in Deutschland nicht streitig im Ziel. Das müssen wir erreichen. Aber wir streiten intensiv über den richtigen Weg dorthin. Und ich teile dieses Mantra nicht, das da lautet, ihr habt nichts getan in der Vergangenheit, morgen geht die Welt unter und deswegen müssen wir heute das System ändern. Meine Antwort ist nein, wir haben in den letzten Jahren schon einiges erreicht. Und wenn wir jetzt auf der zweiten Hälfte der Etappe noch einmal viel erreichen wollen, dann wird es noch anstrengender. Aber das wird nur gehen, wenn wir den Menschen Instrumente an die Hand geben, mit denen sie ein eigenes Interesse daran haben, dieses Ziel auch gemeinsam zu erreichen.
Ja, dieser Klimakanzler Merz, wenn es denn so kommen sollte, Anfang November bei Anne Will, da hatte man ja schon mal so einen Eindruck bekommen von Ihnen und wie Sie da auch Ihren früheren Arbeitgeber, den Finanzdienstleister BlackRock, hoch gelobt haben, auch in ökologischer Hinsicht, nämlich mit diesen Worten.
Wenn Sie sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben, Frau Will, dann wissen Sie, dass dieses Unternehmen das erste war, die sich genau zu diesen Themen so geäußert hat, dass zum Beispiel ökologische, soziale, gesellschaftliche Themen eine Rolle spielen, auch in den Kapitalmärkten.
Also das bei Anne Will Anfang November. Wer jetzt gestern Abend ARD geschaut hat, dann war es Monitor. Der konnte da Recherchen sehen, die diese Rolle ihrer Firma, ihrer früheren Firma in Frage stellen und hat dazu den Politologen Albrecht von Lucke interviewt. Und der sagt das über Sie.
Einerseits erweckt er den Eindruck, als wäre sein ehemaliger Arbeitgeber, eben BlackRock, völlig grün geworden, wovon keine Rede sein kann. Und indem er das tut, behauptet er auch gleichermaßen von sich selber, dass er quasi ergrünt wäre und grüne Politik machen könne. Und das geht natürlich im Kern an beiden Fakten vorbei. Weder Friedrich Merz ist ergrünt, geschweige denn BlackRock.
Herr Merz, betreiben Sie Greenwashing?
Also, Herr Frenzel, Monitor und Herr Lucke hätten mich nun beide tief enttäuscht, wenn sie gestern Abend etwas anderes gesagt hätten. Das kenne ich von vor 2 Jahren, das war genau dasselbe. Wieder mal aufgebrüht, was alles schon alte Geschichten sind. Aber gut, sei es drum, ist das gute Recht eines jeden Wissenschaftlers und eines jeden Presseorgans, sowas zu sagen. Ich habe eine Meinung und eine Überzeugung zu diesen Themen. Die habe ich in den letzten Wochen und Monaten gesagt, geschrieben, immer wieder auch unterstrichen und dabei bleibe ich.
Okay. Ich würde noch mal auf einen anderen Aspekt in diesem Szenario, was die Zeit da aufgeschrieben hat, eingehen. Dieses Thema Ich, das immer wieder vorkommt bei Ihnen. Also diese Kränkung, die wieder gut gemacht worden ist, dass Ihr Blick freier wurde von Ihnen selbst weg hin zur Wirklichkeit. Gibt Ihnen das eigentlich zu denken, dass das immer wieder aufkommt in Ihrem Zusammenhang? Also sprechen Sie darüber auch mit Freunden, mit Familie?
Ja, natürlich. Und ich bekomme aus meinem Freundeskreis, auch aus der Familie, häufig genug gesagt, was schreiben die da? Was senden die da? So kennen wir dich überhaupt nicht. Aha. Das bist du nicht, der da beschrieben wird. So, und meine engen politischen Wegbegleiter und Freunde sagen dasselbe. Gut, ich muss mich nun auch damit beschäftigen, wenn solche Bilder von mir beschrieben werden. Und deswegen fange ich mal gleich mit dem ersten Thema an, Kränkung. Also natürlich haben wir vor 20 Jahren eine harte Auseinandersetzung in der CDU gehabt. Ich habe vor 12 Jahren daraus meine Schlussfolgerung gezogen. Ich habe mit Angela Merkel bis heute wieder ein sehr gutes Gesprächsklima. Wir sind nicht in allen Punkten einer Meinung, aber hier geht es nicht um den Ausgleich irgendeiner Kränkung, sondern hier geht es um die von mir gefühlte, empfundene politische, auch staatspolitische Verantwortung für unser Land. Und sehen Sie, wenn Sie einfach mal anschauen, welche Unterstützung ich in der CDU, in den Vereinigungen der CDU, in der Bevölkerung nach wie vor habe, das ist ja schon ein kleines Phänomen. Das beflügelt mich, das bestärkt mich, das macht mich allerdings auch ein bisschen nachdenklich. Wie kann das eigentlich sein, dass jemand, der seit 10 Jahren aus der Politik heraus ist, jedenfalls aus operativen politischen Ämtern, immer noch eine solche Unterstützung in der Bevölkerung hat? Das ist mein Motiv.
Naja, vielleicht gerade deswegen. Wir sind ja auch dabei, Sie wieder besser kennenzulernen, Herr Merz. Ich hätte jetzt gedacht, ach schade, dass da in Ihrem Umfeld niemand ist, der dann vielleicht Sie nicht die ganze Zeit nur bestärkt, sondern auch mal die ein oder andere kritische Anmerkung macht. Aber gut, das müssen Sie zu Hause klären.
Die sind auch da.
Ja, okay.
Die sind auch da.
Gut. Aber apropos andere und Team. Norbert Röttgen, der jetzt auch aufgeholt hat, wenn man sich so die Umfragen anschaut, der ist jetzt auf Platz 2 hinter Ihnen vor Armin Laschet. Der hat gestern bekannt gegeben, mit wem er so antreten möchte. Einige ganz interessante Namen von Frauen und Männern, eher so aus der zweiten Reihe, muss man nicht unbedingt kennen. Bei Ihnen wissen wir es noch nicht so richtig. Team Friedrich Merz ist bisher Friedrich Merz.
Oh, Herr Frenzel, also da haben Sie was übersehen. Ich war der erste der drei Kandidaten, der sozusagen eine Teamchefin für mein Vorbereitungsteam vorgestellt hat, noch im März des Jahres 2020, also vor jetzt 9 Monaten, mit Patricia Lips, eine der erfahrensten Haushaltspolitikerinnen des Deutschen Bundestages, Mitglied des Deutschen Bundestages seit vielen Jahren. Ich habe mir dabei sogar einen Rüffel meiner Parteivorsitzenden eingefangen, das sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, Personalvorstellungen zu machen. Sie erinnern sich, das war so Mitte März. Und Patricia Lips ist seitdem ganz eng an meiner Seite, begleitet mich, hilft mir. Und meine Antwort auf die Teamfrage ist ganz einfach. Mein Team ist der gewählte Bundesvorstand der CDU. Und ich werde auch nicht Parallelstrukturen am Bundesvorstand vorbei, am Präsidium der Partei vorbei etablieren. Auch keine Strategen oder gar Chefstrategen, sondern das Team ist der Bundesvorstand. Der wird gewählt am 16. Januar.
Okay, ist wahrscheinlich wirklich in der Corona-Zeit so ein bisschen an mir und vorbeigegangen. Herr Merz, eine Frage mit Blick auf das, was man erwarten kann, wenn Friedrich Merz dann wirklich CDU-Vorsitzender wird im Januar. Früher haben Sie die Warnung ausgegeben vor der Sozialdemokratisierung der CDU, gilt das noch?
Da haben Sie jetzt aber ganz tief in die Historie der CDU gegriffen. Das ist 2003 gewesen.
Ich glaube, Sie haben das 2018 aber auch nochmal erneuert.
Das müsste ich selber nachschauen. Also das Thema hat eine Rolle gespielt vor jetzt 18, 17 Jahren. Wir haben heute völlig andere Zeiten. Wir haben andere Herausforderungen. Wir stehen vor anderen großen Problemen. Das Klimathema haben wir schon kurz angesprochen. Die internationale Lage hat sich völlig verändert. Und trotzdem bleiben einige innenpolitische Aufgaben zu lösen. Ich habe ja mit, wie ich finde, ganz guten Gründen auch den Vorschlag in die Diskussion eingebracht, dass wir einen neuen Generationenvertrag brauchen zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Ich nehme das ernst, ich meine das ernst. Wir geben im Augenblick extrem viel Geld aus den öffentlichen Haushalten zur Bewältigung der Corona-Krise aus. Aber welche Chancen hat eigentlich die junge Generation, diejenigen, die heute 20, 25 Jahre alt sind, in ihrer beruflichen Entwicklung in diesem Land? Haben wir dafür auch noch Ressourcen, ihnen diese Möglichkeiten wirklich zu verschaffen, die wir gehabt haben? Das sind Fragen, mit denen ich mich heute ernsthaft und wirklich, ich versuche auch seriös zu beschäftigen.
Friedrich Merz sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Müssen wir uns Sorgen machen um die Debattenkultur in unserem Land? Diese Frage nehmen wir gleich auf. Friedrich Merz ist mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Leider nicht leibhaftig hier bei mir im Studio, sondern zugeschaltet. Aber Herr Merz, Sie lächeln mir dezent entgegen vom Cover Ihres aktuellen Buches Neue Zeit, neue Verantwortung, Anfang November erschienen. Da geht es um vieles, unter anderem auch um Ihre Sorge, was die Debattenkultur angeht, die offene Gesellschaft in unserem Land. Worum besteht diese Sorge?
Meine Sorge ist, dass wir eine Verengung der politischen Themen erleben und gleichzeitig eine Empörungsbereitschaft in Teilen der deutschen Öffentlichkeit haben, dass bestimmte Themen plötzlich mit anderen Themen vermischt werden und dass man letztendlich den politischen Streit, und das ist der Hauptpunkt, den ich sehe, dass man den politischen Streit in Deutschland als etwas Unanständiges empfindet, der stört, der nicht dazugehört. Dabei bin ich der Auffassung, zur Demokratie gehört konstitutiv der Streit. Wir müssen unterschiedliche Meinungen in der Demokratie nicht nur aushalten, wir müssen sie haben und wir müssen im politischen Ringen um die richtigen Antworten auch Meinungen austauschen. Und dazu gehört die Bühne des Parlaments, auch die Herabwürdigung der Parlamente, dieses Gerede über ja, die Anfälligkeit, Fehlerhaftigkeit der Demokratie bis hin zu dem, was wir erleben, auch aus autoritären Regimen, die sich uns über uns erheben und sagen, wir entscheiden schnell und zügig und ohne Diskussionen und so und kommen damit weiter. Ja, Demokratie ist schwerfällig, behäbig, manchmal macht sie Fehler, aber es ist die einzige Form, die auch den Menschen angemessen ist.
Jetzt haben Sie in dem, was Sie gerade geantwortet haben, gar nicht so sehr direkt Schuldige benannt. Ich habe das gelesen, was Sie geschrieben haben, diese knapp 4 Seiten, und teile einige dieser Sorgen, die Sie da ausdrücken, sehr, wenn es so um Dinge geht, die man unter Cancel Culture begreift, auch so Intoleranzen, die vielleicht gerade auch eher von links kommen. Was mich allerdings überrascht hat, dass Sie nur die als Beispiel anbringen. Und wenn ich das jetzt in die Kürze eines Tweets bringen müsste, würde ich fragen, ist Friedrich Merz, wenn es um die Gefahren für die offene Gesellschaft geht, ist Friedrich Merz auf dem rechten Auge blind?
Nein, überhaupt nicht, Herr Frenz, im Gegenteil. Also ich habe das in meinem Buch doch auch beschrieben. Ich habe, glaube ich, an einer Stelle sogar ausdrücklich gesagt, wir haben die Gefahren von rechts unterschätzt. Und wir haben die Corona-Diskussionen und auch diese Demonstrationen im Sommer noch nicht gehabt. Wenn ich das Buch jetzt nochmal neu schreiben würde, eine zweite Auflage schreiben würde, dann würde ich nochmal die Demonstrationen der letzten Wochen und Tage mit einbeziehen in meine Betrachtung, einschließlich dessen, was da auf den Treppen des Reichstages geschehen ist. Insgesamt mache ich mir etwas Sorgen um die Toleranz in unserer Gesellschaft und um die letztendlich auch um die Freiheit unserer Debattenkultur. Das ist der Punkt. Übrigens eine Entwicklung, die man in Amerika schon vor einigen Jahren auch dort an den Universitäten sehen konnte. Und wenn Sie heute einmal hinschauen, ich habe die Beispiele auch zitiert, ohne Namen zu nennen, aber einige Historiker an unseren Universitäten, gerade in Berlin, werden massiv bedrängt von Studenten, auch über Blogs bedrängt, ihre Meinungen zu korrigieren, bestimmte Themen nicht mehr anzusprechen. Das geht nicht. Das passt nicht zu einer offenen Gesellschaft.
Aber gerade wenn Sie sagen und dieses Plädoyer ausgeben für den Streit, für die Auseinandersetzung, also keine Frage, vieles von dem, was da kommt, auch so von Seiten der Identitätspolitik nervt und ist aus meiner Sicht, ich habe das hier häufig kritisiert in dieser Sendung, auch grenzüberschreitend. Gleichzeitig sehe ich darin aber auch genau diesen unbequemen Stachel, vieles von dem, was sozusagen als Common Sense gilt, auch erstmal in Frage zu stellen. Also genau in dem Sinne, den Sie beschrieben haben, Debatten zu eröffnen.
Ja, aber der Unterschied verläuft auf der Trennlinie zwischen Tatsachen, die nun einfach unbestreitbar sind, und Meinungen, die hochstreitig sein können, dürfen, auch in der Demokratie sein sollen. Also nehmen wir Corona. Man kann doch nicht ernsthaft bestreiten, dass wir es hier mit einer neuen Form einer ernsthaften Bedrohung unserer Gesundheit zu tun haben. Und denen, die das bestreiten, muss man energisch entgegentreten.
Okay, dann habe ich mal ein anderes Beispiel. Herr Merz, in Ihrem Buch auch gefunden, den Satz, also von wegen Gewissheiten. Da schreiben Sie in Ihrem Buch, es gibt keinen systematischen Rassismus in der Polizei. Da würde ich jetzt erstmal sagen, keine Ahnung, ob das stimmt. Das wäre eigentlich mal eine Untersuchung wert. Aber gut, andere Debatte. Aber ist es auch erst nicht mal wichtig, dass Menschen sich artikulieren, die das anders erleben, als Sie das aufschreiben?
Ja, ich habe ja geschrieben, dass es keinen systemischen Rassismus in der deutschen Polizei gibt, und dazu stehe ich. Jeder von uns hat doch nun mehr oder weniger häufig Gelegenheit, Polizei bei der Arbeit zu sehen, wie sie auch ihren täglichen Dienst versehen. Das geschieht in 90%, 95%, 98% der Fälle vollkommen tadellos und ohne jede Kritik daran, die man üben müsste.
Eine Frage der Perspektive, glaube ich. Eine Frage der Perspektive, Herr Merz.
Ja, natürlich. Ein Betroffener wird das natürlich völlig anders sehen. Aber deswegen gleich von systemischem Rassismus in der deutschen Polizei zu sprechen, ist abwegig. So, und dann nimmt man, da kritisiert man Einzelne und meint alle. Ich stehe nicht auf diesem Standpunkt. Ja, es gibt Probleme. Es gibt übrigens gerade in Nordrhein-Westfalen, aus dem Bundesland, aus dem ich komme, offensichtlich auch erhebliche Probleme in Teilen der Polizei, was Rechts- und Rechtsaußen- und Rechtsradikalismus betrifft. Ja, das gibt es. Und da ist der Innenminister Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen wie kein Zweiter dabei, das auch wirklich ganz rigoros zu unterbinden. Aber das ist noch kein systemischer Rechtsradikalismus, um mal bei der Wortwahl zu bleiben, bei der deutschen Polizei.
Friedrich Merz, der Mann, der CDU-Chef und dann wahrscheinlich auch mehr werden will, ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Merz, würden Sie dem zustimmen? Sind Sie jemand, der polarisiert?
Herr Frenzel, das höre ich immer wieder. Ja, ich habe zu bestimmten Themen eine Meinung, die sage ich auch. Und es gibt Menschen, die haben eine andere Meinung. Und dann wird daraus eine Polarisierung. Meine grundsätzliche Haltung zu unserer Demokratie und zur Art und Weise auch der Diskussionskultur in der Demokratie heißt, wir fangen mal morgens mit unterschiedlichen Meinungen an, legen sie nebeneinander, diskutieren sie aus und machen abends einen vernünftigen Kompromiss. Wenn das sozusagen die Beschreibung des Wortes Polarisierung ist, dann würde ich es als Kompliment empfinden, aber so ist es offensichtlich nicht gemeint.
Ich frage das vor dem Hintergrund, dass ich habe natürlich mit einigen Menschen gesprochen im Vorfeld unseres Gesprächs, habe gesagt, ich spreche mit Friedrich Merz und habe da gemerkt, wie polarisiert doch die Reaktion auch auf Sie und auf Ihre Person ist. Und ich nenne Ihnen ein Beispiel, wenn ich mit Frauen ganz unterschiedlichen Generationen gesprochen habe, dann kamen eigentlich fast alle mit einer Geschichte, die total alt ist, 1997 im Bundestag zur Abstimmung, nämlich diese Frage, ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar oder nicht? Wie gesagt, sehr lange her. Sie haben damals gesagt, nein, das ist nicht strafbar. Aber sowas hängt offenbar an.
Auch. Herr Frenzel, und das, ja, da muss ich Sie jetzt aber unterbrechen, das hängt an, weil es eine völlig falsche Darstellung des Sachverhaltes ist. Und die wird von einigen, auch in der eigenen Partei, immer wieder behauptet, wiederholt und sie wird deswegen trotzdem nicht richtig. Vergewaltigung in der Ehe war immer strafbar. Immer. Es war nie straflos. Vergewaltigung in der Ehe ist, seitdem es das Strafgesetzbuch gibt, strafbar. Die einzige Frage, die wir 1997 im Deutschen Bundestag zu entscheiden hatten, wird Vergewaltigung in der Ehe, also der eheliche erzwungene Beischlaf, wie es im Gesetzestext heißt, in den Vergewaltigungsparagrafen aufgenommen, ja oder nein? Das war die einzige Frage. Die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe war nie streitig. Die war immer vorhanden. Und deswegen bin ich schon einigermaßen überrascht, dass das immer wieder behauptet wird, es müssten diejenigen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, eigentlich besser wissen.
Okay, würden Sie das denn heute dann nochmal genauso entscheiden?
Ich würde mich heute anders entscheiden. Wir haben damals in der Bundestagsfraktion ungefähr halbe entschieden. Die Hälfte der Bundestagsfraktion war dieser Meinung, die andere Hälfte der anderen Meinung. Ich würde mich heute anders entscheiden. Ich muss allerdings auch dazu sagen, die Aufnahme der Vergewaltigung in der Ehe in den Vergewaltigungstatbestand des Strafgesetzbuches hat praktisch keine Folgen gehabt, weil wir immer noch eine sehr, sehr niedrige, bedauerlicherweise eine sehr niedrige Zahl von Verurteilungen in diesem Bereich haben. Die Dunkelziffer ist riesig. Die Verurteilungszahl ist klein und das Problem ist leider nicht gelöst.
Herr Merz, ich glaube, was bei vielen auch mitschwingt, ist so das Gefühl, dass man mit Ihnen jemand hat, der sozusagen auch ein bisschen Politikverständnis aus einer früheren Zeit mitbringt. Vielleicht liegt das auch daran, dass Sie eben diese Politikpause hatten. Ich will noch mal eine Stelle aus Ihrem Buch zitieren, bei der ich auch das Gefühl hatte, wo steht denn dieser Friedrich Merz eigentlich? Da schreiben Sie zum Thema Familie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir eine große Öffnung im Verständnis dessen erlebt, was Familien sind und was sie ausmacht. Diese Öffnung war notwendig und richtig. Das klingt natürlich auf der inhaltlichen Ebene absolut nach vorne gedacht, aber irgendwie klingt es für mich auch ein bisschen distanziert. Oder lese ich Sie da falsch?
Da lesen Sie mich grundfalsch. Wenn ich sage, das war notwendig und richtig, welchen Vorbehalt lesen Sie da heraus?
Es klingt ein bisschen so, als hätten Sie diese Anerkennung, das ist eine Anerkennung von Dingen, die sich verändert haben, die Sie selbst aber so nie vorangetrieben hätten. Das klingt für mich daraus.
Ich sehe heute, Herr Frenzel, ich sehe heute bei meinen Kindern und wie Sie auch in Familien leben, ein anderes, besseres Familienbild, als das ich noch von meinen Eltern kennengelernt habe und in dem ich groß geworden bin. Und ich bin froh und dankbar dafür, dass meine Kinder heute so leben, mit dieser auch empfundenen Verantwortung für ihre eigenen Kinder, für ihr eigenes Leben. Und dass sich da vieles in Deutschland geöffnet, verändert hat, ist doch ein in jeder Hinsicht begrüßenswerter Prozess.
Friedrich Merz, wir sind jetzt eigentlich auch schon fast am Ende unserer Sendezeit. Und ich musste nochmal dran denken, diese Tatsache, dass es jetzt nach so kurzer Zeit um die Nachfolge geht von Annegret Kramp-Karrenbauer, liegt ja an der Führungsschwäche, die die Partei hatte im vergangenen Februar. Also als die CDU mit AfD und FDP gemeinsam Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt hat. Abschließendes Thema, das ich mit Ihnen gerne ansprechen möchte. Sind Sie mittlerweile wieder am gleichen Punkt innerhalb der CDU? Robert Habeck, der Grünen-Chef, sagt, eine so handlungsunfähige Partei wie die CDU habe er noch nie erlebt. Und er blickt dann natürlich auf das, was gerade in Sachsen-Anhalt passiert.
Naja, also der zeitliche Horizont, in dem Herr Habeck das beurteilt, ist nicht allzu groß. Die CDU hat historisch, und das mag ein Zufall sein, es kann aber auch sein, dass es ja personen- und systembedingt ist. Die CDU hat historisch nach allen drei großen Kanzlerschaften, nach Konrad Adenauer, nach Helmut Kohl und jetzt nach Angela Merkel, und es waren alles drei große, lang andauernde Kanzlerschaften, in allen drei Fällen zwei Anläufe gebraucht, um einen neuen Vorsitzenden für eine längere Zeit zu wählen. Ludwig Erhard ist nach Konrad Adenauer nur 6 Monate im Amt gewesen oder knapp ein Jahr. Wolfgang Schäuble war nach Helmut Kohl 1,5 Jahre im Amt. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt nach Angela Merkel nur 2 Jahre im Amt. Wir tun uns schwer mit der Nachfolge großer Kanzlerschaften, langer Parteivorsitzendenzeiten. Aber diesmal wird der Wurf sitzen und ich kann Herrn Habeck beruhigen. Die CDU wird stark und selbstbewusst in das Jahr 2021 gehen.
Die Frage ist aber natürlich, die stellen sich jetzt so manche, in welche Richtung wird sie da gehen? Also dieser Streit, den ich da angesprochen habe, der entzündet sich ja um die Frage, die auch uns hier betrifft, im Deutschlandfunk Kultur, die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Da haben Sie jetzt auch erklärt, dass Sie Verständnis haben für die Ablehnung der CDU in Sachsen-Anhalt, die das nicht mittragen möchte. Jetzt wollen die anderen 15 Landesverbände das offenbar doch. Welche Linie gilt denn unter Friedrich Merz?
Also das hat zunächst einmal, Herr Frenzel, mit der AfD nichts zu tun. Die CDU in Sachsen-Anhalt ist seit 10 Jahren extrem kritisch zum Thema Rundfunkstaatsvertrag und hat seit 10 Jahren Vorbehalte gegen manche Entscheidungen, die auch aus den öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten getroffen werden. Und ich gebe da keine öffentlichen Ratschläge. Ich habe nur gesagt, dass ich verstehe, warum Sie das sagen. Und es gab mal einen Konsens in der Koalition mit der SPD und den Grünen, die das genauso gesehen haben. Die Linkspartei im Landtag von Magdeburg war ebenfalls gegen diesen neuen Rundfunk- und Rundfunkstaatsvertrag und hat jetzt aus rein taktischen Gründen, so wie SPD und Grüne, auch ihre Meinung geändert. Noch einmal, das wird ein schwieriger Prozess sein. Aber
Herr Merz, ich hatte die AfD gar nicht erwähnt an der Stelle. Das haben Sie getan. Ich frage mich an der Stelle, auch unter einem Vorsitzenden Friedrich Merz, wird es da sozusagen eine Linie geben? Also ist die CDU da handlungsfähig oder sagen Sie, das ist letztendlich eine Entscheidung, die jedes Land für sich trifft?
Es wird eine Linie unter mir und meiner Führung geben, die da lautet, ich werde mich darum bemühen, sehr frühzeitig solche Konflikte zu diskutieren. Und wenn eben möglich zu entschärfen und nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo es dann so kurz vor der Entscheidung steht. Das war in Thüringen das Problem und das könnte in Sachsen-Anhalt auch wieder das Problem sein. Wir müssen uns sehr viel früher, sehr viel intensiver zusammensetzen und solche Themen diskutieren und besprechen. Und wir müssen uns gegenseitig helfen und nicht öffentlich kritisieren. Und deswegen werde ich kein Wort der Kritik jetzt sagen, weder zu den einen noch zu den anderen. Wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Haltung vertreten, und zwar im doppelten Sinne des Wortes.
Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, hier bei uns heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur in dieser Mittagsstunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich bei Ihnen.